Was ich hier schildere, habe ich nicht erfunden. Darauf machte mich ein Leser der Nachdenkseiten aufmerksam, dessen Frau an einer Anlegerkonferenz teilgenommen hat, bei der der ehemalige Chef eines großen deutschen Unternehmens referierte und später im kleinen Kreis von diesem äußerst dunklen Vorgang berichtete. Ein solches Verfahren ist dann besonders gut möglich, wenn die eigentlichen Entscheidungszentren weit auseinander liegen, verschiedene Zwischenstationen eingebaut sind und wenn es außerdem externe Dienstleister wie PR-Agenturen und Handlanger krimineller Taten gibt. Dann ist das alles so weit weg vom eigentlichen Profiteur und Initiator, dass Sanktionen in der Regel nicht mehr möglich sind. Der Fall Wirecard zeigt, dass auch hierzulande in den Vorständen großer Firmen zum Teil kriminelle Energie versammelt ist. Bei Wirecard offensichtlich in einem Kreis mehrerer Personen. Im Handelsblatt war dazu im Juli 2020 Folgendes zu lesen: Langfristig geplanter Betrug? Das Handelsblatt sprach in den vergangenen Tagen mit mehreren Insidern, die sich allerdings nur unter großem Vorbehalt äußerten. Mehrere berichteten von Drohungen, denen sie und ihre Familien ausgesetzt gewesen seien, als sie das Unternehmen verließen. Der Fall zeigt auch, dass es ein Netz von früher aktiven Politikern und Beamten gibt, die in solchen Fällen als Vermittler und Dienstleister auftreten. Im konkreten Fall waren das der gut bekannte Freiherr Karl Theodor von Guttenberg und der frühere Geheimdienstbeauftragte im Bundeskanzleramt Klaus-Dieter Fritzsche. Alle wohlgebettet in den Unionsparteien. Zwischenruf: Abrechnung mit der Ideologie des Neoliberalismus. Der Knick von 1980 und der Höhenflug der Ungleichheit haben schon angedeutet und belegt, dass die Ideologie des Neoliberalismus Wirkung entfaltet. Einkommen und Vermögen sind seitdem wieder schlechter, ungerechter verteilt. Was diese Ideologie und die daraus folgende neoliberale Praxis alles angerichtet hat, sollte man zumindest zur Kenntnis nehmen. Hier einige Beispiele. Man hat uns erzählt, der Staat dürfe keine Schulden machen, auch nicht in kritischen Situationen. Wie abstrus und unsachlich diese Vorstellungen waren, haben die Gläubigen dieser Ideologie dann in der Corona-Krise selbst eingeräumt, de facto nicht durch ein Eingeständnis. Plötzlich war es überhaupt kein Problem, Schulden zu machen, und es war auch angezeigt, zur Rettung von Arbeitsplätzen Geld auszugeben. Seit den 1980ern wurde privatisiert, was nicht nied- und nagelfest war: die Deutsche Telekom, die Deutsche Post, die Bundesdruckerei, der Autobahnbau, die Lufthansa, Energieunternehmen und sogar die Wasserversorgung mancher Städte. Dann machte man sich auch noch an die Deutsche Bahn heran, beließ es dort aber bei einer Teilprivatisierung. Der Bund behielt die 100%, verfügte aber, dass das Management sich so verhalten könne und solle, als gäbe es die Bundesbeteiligung nicht. Dafür haben wir bitter bezahlt. Chefs der Bahn wie Hartmut Medorn kauften in aller Welt Beteiligungen ein, ohne Rücksicht auf die Minderung des eigentlichen Leistungsauftrags, nämlich in Deutschland Schienenverkehr zu organisieren. Privatisiert wurden auch Teile des sozialen Wohnungsbaus. Kommunen haben reihenweise ihre Restbestände an Sozialwohnungen verscherbelt. In neueren Tagen haben wir dann gemerkt, dass preiswerterer Wohnraum fehlt und die finanziell Schwächsten, die ohnehin durch den Ausbau des Niedriglohnsektors geschädigt sind, keine Wohnungen mehr finden und bezahlen können. Die neoliberal geprägten Ökonomen und Politikberater haben empfohlen, zu deregulieren. Auch im Bereich des Finanzmarktes. Versuche, die Finanzmärkte zu regulieren, zum Beispiel durch den früheren Bundesfinanzminister Oskar Lafontaine, sind einem Sturm einer von oben gemachten Entrüstung anheimgefallen. Sogar das Londoner Boulevardblatt Sun hat sich damals, 1998, über den deutschen Bundesfinanzminister Lafontaine hergemacht. Auch weil die Regulierungsgegner und Befürworter der neoliberal geprägten Deregulierung stärker waren, musste er 1999 sein Amt verlassen. Die neoliberale Ideologie drängte auf die Flexibilisierung des Arbeitsmarktes, also auf Abbau des Kündigungsschutzes, auf Leiharbeit, auf befristete Arbeitsverhältnisse. Jahrelang wurde gepredigt, wenn es Arbeitslosigkeit gäbe, regele der Markt dieses Problem und sorge dafür, dass Menschen wieder Arbeit fänden. Sie müssten nur flexibel genug sein. Das wurde in Deutschland brav so gemacht. Begonnen von der Regierung Kohl in der sozialliberalen Koalition der 1980er und 90er Jahre und vollendet von Schröder, dem dritten sozialdemokratischen Bundeskanzler in Deutschland. Alle damit befassten Personen und Ideologen haben dann für die Vorgänge von Flexibilisierung, Deregulierung und Privatisierung noch einen schönen Namen gefunden: Reformen. Das ist das Musterbeispiel einer Umdeutung eines Begriffes mit ursprünglich gutem Ruf und gutem Inhalt. Es hat funktioniert und funktioniert noch immer. Die Neoliberalen haben die Systeme der sozialen Sicherheit und zugleich auch den Zusammenhalt in unserem Land beschädigt.